Bernd, weißt du, was mir in der Vorbereitung auf unser Interview heute aufgefallen ist? Wie viel unser Gast doch mit Bobby Orr gemeinsam hat. Fallen dir ein paar Sachen ein?
Greif mal ganz hoch ins Regal. Ja.
Aber schau mal, Vorname endet auf Y. Ist jetzt nicht, ja. Also gibt es jetzt in Deutschland nicht so viel. Nachname nur drei Buchstaben, kenne ich jetzt auch nicht so viele. Und dann noch dieses Tor bei der Weltmeisterschaft, wo die da durch die Gegend fliegt. Also,
ja, das stimmt.
Also müssen wir, glaube ich, Emily Nix gleich mal auf Bobby Orr ansprechen zu Beginn. Ja. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Den Bernd Schwickerath habt ihr schon gehört. Servus.
Servus.
Und wir beide freuen uns sehr, dass Emily Nix sich die Zeit genommen hat, nach der Weltmeisterschaft hier bei uns bei Bissl Hockey ein bisschen über eben dieses Turnier zu sprechen und auch so, was sie so vorhat in den nächsten Jahren. Hallo, grüß dich.
Hi, ich freue mich auch.
Sag mal, bei diesem Tor. 2-2, auch ein wichtiges gegen die Schweiz, über das wir gerade gesprochen haben. Hier so Bobby Orr-mäßig, du hast das Foto ja auch gepostet, also hat mich schon war ein bisschen Bobby Orr in Farbe.
Ja, es war ein cooles Tor. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das dann noch geschafft habe, im Fallen den Puck irgendwie ins Tor zu kriegen, aber hat funktioniert, also ja.
Aber sag mal ehrlich, du bist doch danach dann erst gefallen und hast in dem Moment gedacht, das ist so Orr-mäßig, jetzt muss ich auch noch wegspringen, oder? Oder warst du schon in der Luft?
Es war alles so geplant. Ich habe von Anfang an gedacht, ich möchte dieses Tor jetzt genau so schießen, nur für die Fotos am Ende. Nee, es ist einfach so passiert.
Aber war ja schon auch, also das war ja nicht das erste Mal, dass du das gemacht hast, also so dieser Move von außen rum um die Verteidigerin, dann Tempo mitnehmen, dann auch noch eben die Kraft einsetzen, das ist schon so eine Aktion, die man öfter sieht von dir, glaube ich.
Ja, das ist so ein bisschen mein Ding, einfach, wenn ich den Puck habe, so schnell es geht, irgendwie loszulaufen und zu versuchen, außen an den Verteidigern dran vorbeizulaufen, das versuche ich öfters mal.
Ja, und dann läufst du ja vorne rein, ne? Also weiß man davor eigentlich, scheiße, gleich tut's weh oder ist das egal in dem Moment?
Ja, also man bereitet sich schon darauf vor, dass es gleich wehtun kann, aber also ich hoffe natürlich immer, dass ich es schaffe. Deswegen ja, muss man in Kauf nehmen.
Wenn wir schon bei Wehtun sind, jetzt bist du zurück aus Utica. Tut das tatsächlich eher weh, dass ihr so nah dran wart, den fünften Platz zu erreichen oder überwiegen da ja, die guten Gefühle und auch der Stolz, auch die Dankbarkeit für dieses Turnier. Also das, finde ich, hat man schon auch gespürt bei euch. Aber ihr wart schon ganz schön down, dass ihr diesen fünften Platz nicht erreicht habt.
Ja, es war und es ist auch immer noch ziemlich hart, so zurückblickend, weil wir gerade diese super Vorrunde gespielt haben. Und dann klar, dass man im Viertelfinale dann verliert gegen die guten Tschechen, das ist irgendwie noch aushaltbar, in Anführungsstrichen. Aber das Spiel gegen die Schweiz wollten wir alle wirklich unbedingt gewinnen. Und dann so knapp in Overtime zu verlieren, ist schon hart. Also gerade, weil wir dann ja auch in die A-Gruppe aufgestiegen wären. Das hätte ja Konsequenzen gehabt, auch für die nächste WM. Ja, es ist schon sehr ärgerlich. Also es sitzt noch tief.
Redet man sich ja noch mehr über das System auch, also wir meckern ja immer darüber, dieses bescheuerte System, dass es nicht zwei gleich starke Gruppen gibt, ist bei euch wahrscheinlich auch ein großes Thema, oder?
Ja, wir verstehen das auch alle nicht. Also klar, irgendwie den Hintergedanken, dass man irgendwie versuchen will, dass die guten Mannschaften gegeneinander spielen und die ein bisschen schlechteren Mannschaften, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ich finde der Unterschied oder der, ja, Testunterschied, aber der Abstand zwischen den Mannschaften ist meiner Meinung nach nicht mehr so groß, dass man das irgendwie rechtfertigen könnte. Also hat man ja auch bei dem Spiel gegen die Schweizer und auch gegen die Tschechen eigentlich gesehen, dass wir da mitspielen können.
Aber wenn wir USA und Kanada sehen, die spielen schon in der eigenen Liga, ne?
Ja, also klar, das sind halt die beiden Teams, die sind dann einfach besser oder ja, sehr, sehr viel besser. Aber ich finde auch da, das ist einfach, es gehört halt dazu und dann haben die halt in der Vorrunde vielleicht ein, zwei Spiele, die sie hoch gewinnen. Aber also meiner Meinung nach könnte man das System schon ändern. Also ich finde es so ein bisschen, unfair, ehrlich gesagt.
Aber ihr habt ja schon mal gegen USA und Kanada gespielt, sieht man jetzt nicht, aber macht das überhaupt Spaß? Ist das so, denkt man sich, okay, das sind so die Besten, die kennt man dann und dann ist es vielleicht auch mal ein großes Erlebnis, gegen die zu spielen und das bringt einen auch nach vorne? Oder ist das so, naja gut, wir werden eh vielleicht zweistellig verdienen, das bringt eigentlich gar nichts, wenn wir gegen die spielen?
Also ich persönlich habe, glaube ich, nur einmal gegen Kanada gespielt, bei der letzten WM, bei der ich dabei war. Und also ich persönlich gehe eigentlich nie in ein Spiel rein und denke, ja, ich verliere sowieso. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich glaube, dann macht das eigentlich gar keinen Sinn, überhaupt anzutreten. Und also mir hat es Spaß gemacht. Ich finde, also man versucht trotzdem sein Bestes zu geben irgendwie. Und klar weiß man, das sind Persönlichkeiten dabei, die man irgendwie dann, den folgt man dann bei Instagram oder keine Ahnung. Aber also im Endeffekt sind wir alle Eishockeyspielerinnen und deswegen, also mir persönlich hat es Spaß gemacht, auch gegen die zu spielen.
Jetzt hast du schon gesagt, du hast einmal gegen Kanada gespielt. Du bist eine der besten Scorerinnen in der DFL, eine der besten Spielerinnen bei diesem Turnier gewesen von Deutschland. Hast zwei Weltmeisterschaften gespielt, 2019 und jetzt 2024. Was war dazwischen? Also es ist ja schon so ein bisschen, wenn man nur die Nationalmannschaft verfolgt, klar schaut man so ein bisschen auf die Scorerliste auch bei den Frauen und sagt, ah, okay, also erstens steht da Anna Nix, was du vielleicht auch kurz erklären kannst, woran das liegt, dass überall auch teilweise in Kadern Anna Nix steht und nicht Emily Nix. Ja, und zweitens war da einfach bei dir eine lange Pause auf internationalem Niveau.
Ja, also erstmal zu meinem Namen. Also ich heiße Anna Emily Nix. Und deswegen ist mein erster Name Anna und mein Rufname aber Emily. Also meine Eltern haben mich immer Emily genannt und deswegen werde ich überall Emily genannt. Aber in dem Pass steht halt Anna als erster Name. Und deswegen steht in meinem Spielerpass auch Anna. Und deswegen bin ich überall bei den Elite Prospects und so als Anna Nix aufgeführt.
Aber es gibt niemanden,
der wenn jemand Anna ruft?
Nee.
War auch nicht früher so, dass... Also bei Bernd war es vielleicht dann so, dass die Mama irgendwann gesagt hat, Bernhard, und dann weißt du
Nein,
schon, dass
niemals,
was los
niemals,
ist, ja, oder
niemals,
so. Die niemals. Abkürzung nicht bewusst. Also bei dir war es auch nicht so, dass dann die, vielleicht die Eltern irgendwann gesagt haben, Anna, und dann wusstest du, okay, jetzt brennt's aber.
Ja. Nee, tatsächlich nie. Also ich wurde einfach nie Anna genannt. Also ich weiß auch nicht, was meine Eltern sich dabei gedacht haben. Aber ja, so ist es.
Okay. Und ja, diese Pause, ne? Weltmeisterschaft 2019 war deine erste, 2024 deine zweite. Was war zwischendrin auf internationalem Niveau?
Ja, also das war ein bisschen bedingt auch durch Corona. Und damit fing es eigentlich so ein bisschen an. Also ich wollte 2020 eigentlich auch wieder angreifen. Ich glaube, 2020 ist sie aber komplett ausgefallen. Und dann 21 war dann ja, glaube ich, im Sommer.
Ja,
genau. Genau, das war die ausgefallen war, wo dann die Männer spielen durften, ihr aber nicht, wo dann ja auch große Proteste von euch gab.
Ne? Ja, genau. Ja, und dann habe ich angefangen, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, wann geht es wieder los und so weiter, dass ich mich dann mehr auf mein Studium konzentriert habe und genau, weil ich, also ich studiere Jura oder habe Jura studiert, bin jetzt fertig zum Glück. Und das ist ja auch ein Studium, was man jetzt nicht einfach so nebenbei vielleicht machen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich erstmal international ein bisschen zurücktreten und mich halt aufs Studium konzentrieren, das abschließen und dann auch international wieder angreifen.
Ich kenne ja ein paar Leute, die Jura studiert haben, auch aus meinem näheren Bekannten- und Freundeskreis. Und ich finde das schon irre, also ganz ehrlich, das zu studieren und dann aber gleichzeitig noch, weiß ich, wie viele Stunden in der Woche zu trainieren und zu spielen, das wäre eigentlich, ist ja fast nicht möglich, oder? Da machst du nichts anderes mehr als irgendwelche Paragraphen lesen und Pucks hinterherjagen. Paragraphen und Pucks, das Leben von Emily Nix.
Ja, genau. Also ich habe ja auch dann noch in Berlin gespielt, in der Bundesliga, relativ lange. Und es hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Also ich habe in Hamburg studiert, habe hier bei den Jungs und Männern mittrainiert, bin dann am Wochenende, also freitags immer nach Berlin gefahren, habe dann da noch einmal mit der Mannschaft trainiert, dann Samstag, Sonntag Spiel, dann wieder zurück. Also so war so ein bisschen mein Tagesablauf. Und dann habe ich halt angefangen mit der Examensvorbereitung und habe gemerkt, okay, das ist ein bisschen viel. Also wenn ich das jetzt wirklich gut abschließen will, und das wollte ich auch, dann muss ich leider ein bisschen zurücktreten beim Eishockey. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden.
Aber es ist trotzdem schon krass, also wenn du immer von Hamburg nach Berlin fährst, das ist ja schon eine Strecke. Und dann habt ihr ja auch gerne mal Auswärtsspiele in Bayern. Das heißt, du warst von denen nur unterwegs am Wochenende, ne? Wenn die anderen entweder sich ein bisschen entspannter vom Studium ein bisschen Party gemacht haben oder halt auch gelernt haben. ging bei dir nicht? Oder hast du dann im Bus da gesessen mit deinen Büchern und gelernt?
Jurastudenten machen keine Party.
Das stimmt. Ja.
Das sowieso nicht. Nee. Ja, also, ja, das stimmt. Also ich habe öfters mal während der Fahrt gelernt, muss ich sagen. Also da hat man ja auch viel Zeit. Also wenn man dann irgendwie von Berlin nach Ingolstadt fährt oder nach Memmingen, sind man ja schon mal 8 Stunden im Bus. Ab und zu habe ich gelernt, aber es ist auch immer schwierig, wenn man dann so nach den 2 Spielen ist man dann ja auch meistens müde und erschöpft und sich dann noch zu konzentrieren war manchmal ein bisschen schwierig, aber ich habe es versucht auf jeden Fall.
Nee, weil du gesagt hast, du hast das Studium angefangen, jetzt hast du es abgeschlossen mittlerweile. Das heißt jetzt in der letzten Saison, Bert hat ja auch mal im Deutschlandcup mit dir gesprochen drüber und auch drüber geschrieben, hast jetzt in der letzten Saison parallel gearbeitet und gespielt. Ne? Wie war da so die Aufteilung jetzt, wo, also im Berufsleben praktisch die ersten Schritte?
Ja, genau. Also ich habe in Ingolstadt in der Kanzlei angefangen zu arbeiten. Also ich bin ja noch nicht vollständig fertig. Ich muss ja noch das Referendariat machen. Aber das habe ich jetzt erstmal aufgeschoben, weil ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren wollte. Genau, und da habe ich 30 Stunden gearbeitet die Woche. Also auch nicht Vollzeit. Deswegen war es eigentlich in Ordnung, so wie es war.
Hat das eine eigentlich das andere irgendwie, also hat das eine dem anderen geholfen? Also gibt es irgendwelche Parallelen, die man mitziehen kann? Oder sind das völlig 2 verschiedene Welten?
Nee, ich glaube, es sind 2 verschiedene Welten. Aber es ist auch, also es tut mir schon auch ganz gut, dass ich mich so ein bisschen dann vom Eishockey ablenken kann oder halt andersrum, dass man so ein bisschen so diese 2 Sachen hat. Also mir tut das immer ganz gut, dass ich so, ja, beides irgendwie habe.
Ja. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie hast du überhaupt Eishockey begonnen? Wie bist du dazu gekommen? Ist das wie bei allen familiär oder wie kam es bei dir?
Ja, so halb. Also wir sind früher immer mit der Familie jeden Sonntag zum Schlittschuhlaufen gefahren. Wir haben in Hamburg gibt's so eine große Freiluft-Eisfläche. Genau, und da sind wir dann immer sonntags hin und sind eigentlich immer nur Schlittschuh gelaufen. Und da war aber so eine kleine Fläche hinten abgetrennt, wo man dann auch Eishockey ausprobieren konnte. Und dann habe ich mit 6 meinen Eltern gesagt, ja, das ist das, was ich machen möchte. Und dann habe ich angefangen, ja.
Wie war die Reaktion damals? Ja, cool. Oder ist immer so, ich weiß, bei Jungs ist es dann teilweise so, Eishockey, immer die Frage, wo ist der nächste Club? Ja, dann weißt du schon, dann kannst du viel rumfahren, Ausrüstung. Ja, teilweise teuer, verrückte alles, ne? Trainingszeiten. Ne? Ich weiß, hier bei uns in Miesbach, da trainieren die teilweise um 7, dann die U8 oder so. Dann weißt du, okay, als Eltern, okay, dann muss ich eine Stunde vorher aufstellen, eine halbe Stunde, damit das mit dem Eishockey auch noch klappt. Wie war bei dir die Reaktion?
Ich glaube, meine Eltern fanden das eigentlich ganz cool. Also wir haben ja auch in Hamburg, glaube ich, 3 Vereine sogar. Also die Crocodiles Hamburg, das ist bei uns das 1/4 Stunde oder so von uns zu Hause entfernt gewesen. Also der Weg war nicht so weit. Und mein Vater war dann ziemlich schnell ziemlich begeistert. Also der hat mich auch immer dann um 4 Uhr morgens nach Hannover gefahren, wenn wir da ein Turnier hatten oder so. Also der stand da immer hinter und hat mich da auch immer gefördert. Also eigentlich positiv, würde ich sagen.
Aber generell, ich meine, du hast recht, dass Hamburg hat schon Eishockey-Tradition, aber hat ja wenig Erstliga-Tradition. Ich meine, wir kennen alle die Geschichte der Freezers. Ist ja trotzdem nicht ganz gewöhnlich, dass man in Hamburg Eishockey spielt, oder?
Nee, das stimmt. Also machen auch nicht so viele, glaube ich, hier. Also damals, als ich angefangen habe, da waren die Freezers, glaube ich, da gab es die Freezers noch. Und dadurch hatte man ja irgendwie noch so ein bisschen dieses, bisschen mehr Eishockey-Feeling als jetzt gerade. Ich glaube, jetzt haben wir ja nicht mal mehr eine Oberliga hier. Ja. Deswegen war das damals, glaube ich, noch ein bisschen mehr präsent als jetzt im Moment.
Aber bist du dann noch hingegangen als Fan, sei es zu Freezers, sei es zu Crocodiles, was auch immer?
Ja, wir waren ab und zu bei den Freezers früher. Da war ich auch, glaube ich, mal so mit 6 oder so Puckkind, also die da zum Anfangsbully gebracht und so. Ja, da waren wir schon ab und zu.
Und dann die Jugendkarriere oder die Jugendlaufbahn eher smooth bei dir oder ja schon auch Herausforderungen, vielleicht dann mal Zweifel, ist das überhaupt das Richtige, soll ich nicht wechseln, andere Sportart, ja, die Gedanken, die man sich vielleicht macht, vielleicht als Frau noch mehr oder als junge Frau?
Ja, das war bei mir eigentlich nie so, also ich habe früher noch Fußball gespielt, kurzzeitig, also als Kind, aber habe dann gemerkt, dass mir Eishockey einfach am meisten Spaß bringt und auch mit den Jungs, also das war ja mal gar kein Problem für mich, ich habe mich da mal super wohl gefühlt und nee, deswegen war ich eigentlich immer dabei, also ich hatte nie irgendwie den Gedanken mal aufzuhören oder so.
Aber gleichzeitig wahrscheinlich auch nie den Gedanken, das könnte was sein, mit dem ich irgendwann Geld verdiene. Ne? Also klar, die schaffen die auch bei den Jungs die wenigsten, aber die haben zumindest die theoretische Möglichkeit zu sagen, wenn ich sehr, sehr gut bin und am richtigen Tag vom richtigen Scout gesehen werde, kann ich da irgendwie vielleicht mal eine Profikarriere machen. Bei dir war wahrscheinlich so Hobby und dann gucken wir mal, ne?
Ja, also als Kind habe ich das irgendwie immer noch gar nicht so wahrgenommen, dass man jetzt irgendwie als Frau gar nicht bei den Freezers später spielen kann, so ungefähr. Deswegen habe ich auch immer so in Freundesbücher und so habe ich reingeschrieben, ich möchte Profi-Eishockeyspielerin werden. Also ja, und dann irgendwann, wenn man dann halt älter wird, dann hat man natürlich gemerkt, okay, das ist irgendwie anscheinend als Frau gar nicht möglich. Also zu dem Zeitpunkt war es ja auch noch gar nicht möglich. Deswegen habe ich mich dann auch mehr aufs Studium und so konzentrieren müssen.
Aber jetzt gibt's ja die Möglichkeit, theoretisch.
Ja, das stimmt.
Traust du dem so ein bisschen nach? Ich meine, du bist jetzt nicht 35 oder so, aber traust du dem trotzdem ein bisschen nach, dass die Möglichkeit nicht vorher gab und du dann vielleicht was anders hättest planen können?
Ja, also ich glaube, wenn es die PWHL schon gegeben hätte, als ich so 16, 15, 16 gewesen war, ja. dann hätte ich, glaube ich, ja, das anders gemacht auf jeden Fall. Also ich hätte meine Prioritäten auf jeden Fall anders gesetzt, denke ich mal, ja.
Ist es jetzt noch eine Option? Also wie geht ihr damit um, dass es diese Chance jetzt gibt? Also klar, der erste Weg ist immer so, also der erste Weg ist Studium, College, da kann man sehr gut verbinden. Also dann machen andere ja auch, die den Sport vielleicht nicht betreiben, die gehen dann ins Ausland zum Studieren und da kannst du es gut vereinen, hast auch wirklich gute Bedingungen. Habe ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit auch noch mehr gelernt drüber, dass es ja da im College natürlich keine Diskriminierung von Frauen gibt, sondern dass es einfach festgelegt ist, dass die Frauen genau die gleichen Möglichkeiten, die gleiche Infrastruktur, die gleichen Trainingszeiten haben müssen wie die Jungs, weil es eben Ausbildung ist, ne? Und natürlich gekoppelt ist an eine Universität. Das ist die eine Möglichkeit. Schweden haben ein paar gemacht von euch, also die Eisenschmieds, die Marie Del Abre, Laura Kluge war schon, Franzi Feldmeier war jetzt in der vergangenen Saison, Bernie Karp war da. Das ist eine Option, wo man sagt, okay, dann so ein bisschen was kommt vielleicht bei rum und man muss nicht draufzahlen, was man in Deutschland teilweise machen muss, dass du noch Mitgliedsbeiträge zahlen musst, was eigentlich ein absoluter Wahnsinn ist, muss ich schon mal sagen hier. Und dann jetzt die PWHL. Also was ist so ein Weg, der vorstellbar ist und den ihr vielleicht auch, ihr müsst ja auch drüber reden und diskutieren und vielleicht die Fragen, die schon waren, hey, würdest du mir das empfehlen oder vielleicht andere, die, wo du merkst, die haben auch so ein bisschen Zug, vielleicht noch ein bisschen mehr sich zu entwickeln, was die für Pläne haben?
Ja, also es ist halt so ein bisschen schwierig, in Anführungsstrichen, jetzt irgendwie das so als direktes Ziel direkt zu haben. Also dadurch erstmal, dass man schon relativ alt ist so. Und es gibt ja in der PWHL, glaube ich, auch nur 6 Teams, die jetzt ja mittlerweile auch alle voll sind. Also klar denkt man sich so, die Möglichkeit ist da und irgendwie ist es auch immer noch ein Traum, mal professionell Eishockey spielen zu können von, ich glaube, jedem von uns. Aber ich weiß nicht, ob sich jetzt, also jetzt ist ja wieder ein Draft im Sommer, ob sie überhaupt jemand aus unserem Team jetzt dann neu beworben hat, was mit Sandra ist, ob sie da bleiben will oder kann. Sie hat ja auch nur einen Einjahresvertrag, glaube ich, gehabt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist sehr, sehr schwierig, da überhaupt ranzukommen, dadurch, dass es halt auch so eine begrenzte Anzahl an Spielern ist, die da überhaupt spielen können. Und ich denke, also ich gehe davon aus, dass jetzt auch relativ viele Finnen sich da für den Draft bemerkbar machen werden, weil ich glaube, es spielt nur eine Finnin bis jetzt in der Liga. Dann natürlich die Amerikanerinnen und Kanadierinnen, die Tschechen. Also das ist ja, die Konkurrenz ist sehr, sehr hoch auf jeden Fall.
Wie muss man sich das vorstellen in den letzten Wochen bei der WM? Hat dann Sandra hochgehalten und alle durften mal ihre Fragen stellen? So, wie ist das? Wie läuft das und das und sowas? Also war sie quasi so die Botschafterin der Liga, die dann euch alles erklären musste? Oder wie lief das?
Ja, also klar, wir sind da schon immer im Gespräch. Also so, wenn man da mal irgendwie Fragen hat, so wie war das? Hast du da eine Wohnung bekommen? Musstest du dich selber drum kümmern? Wie ist das? Kann man da einfach getradet werden und so? Also da haben wir ja selber keine Ahnung irgendwie. Und Sandra ist ja auch einfach so eine super nette und entspannte Person. Also mit der kann man da auch immer gut drüber reden. Und auch mit Schweden. Also dann, wenn man da irgendwie Fragen hat, dann kann man ja auch immer seine Teamkollegen fragen. Also wir tauschen uns da schon immer viel aus irgendwie.
Gibt's für dich einen Plan jetzt nach der Weltmeisterschaft? Also, ich meine, du bist eine der besten Spielerinnen in dieser Mannschaft gewesen, die überzeugt hat, die fast den 5. Platz erreicht hat. Du hast gescored. Du bist sicherlich auch beobachtet worden. Ich weiß nicht, also es waren natürlich auch Scouts da. Es waren auch Scouts aus Nordamerika natürlich da, um sich dieses Turnier anzuschauen. Hast du da schon irgendwelche Kontakte jetzt geknüpft oder hättest du einen Traum oder sagst du, ja, es ist weiterhin DFL und 30 bis 40 Stunden arbeiten und irgendwann dann mehr arbeiten und weniger Eishockey spielen?
Ja, also ich habe ein paar Kontakte knüpfen können jetzt während der WM. Also es hat mich auch gefreut, dass ich mich relativ gut präsentieren konnte. Das ist ja auch manchmal schwierig, weil man ja nur diese 5 Spiele hat und manchmal es ist einfach so, dass man in der Woche nicht da ist oder keine Ahnung. Deswegen bin ich froh, dass es so bei mir ganz gut funktioniert hat, jetzt die WM. Und ja, also mein Traum oder was heißt Traum? Also mein, das, was ich machen will nächste Saison, ist eigentlich nach Schweden zu gehen und mich ein bisschen mehr aufs Eishockey zu konzentrieren und weniger aufs Arbeiten und dann da vielleicht auch ein bisschen Geld zu verdienen mit dem Eishockey.
Also das wäre dann schon so schon mindestens semi-professionell, ne? Weil du würdest dann da nicht parallel arbeiten, du würdest komplett Eishockey spielen. Ich meine, Franzi Feldmeier hat uns das ja auch mal erklärt, du bist angebunden an den jeweiligen Männerverein, das heißt, die Infrastruktur ist auch eine ganz andere, Hallenzeiten sind gut. Die ganze Betreuung, sei es wie gesagt Betreuer, Physios, Trainer, was auch immer, ist gut. Und es gibt halt auch Geld, ne? Also würdest du das dann schon so als Schritt in den Profibereich definieren?
Also ich denke schon. Also wir würden da auf jeden Fall Gehalt bekommen und man bekommt da auch eine Wohnung gestellt meistens, Ausrüstung, all diese Sachen, die man in Deutschland halt nicht bekommt. Also ich habe jetzt in Ingolstadt gespielt und da haben wir tatsächlich auch Vereinsbeitrag zahlen müssen und hat nichts bekommen.
Also gar nichts, kein Cent. Ja, ihr kriegt noch nicht mal irgendwie eine Punktprämie, eine Torprämie oder eine. Also wirklich keinen Cent, ihr bringt noch Geld mit, ja.
Torprämie, dann müsstest du gar nicht in Schweden spielen. Also wärst du jetzt reich, wahrscheinlich eine Torprämie kriegen würdest.
Ja, du hast 23 Tore geschossen dieses Jahr, ne? Also,
so. Ja. Ja, nee, also wir haben wirklich gar nichts bekommen. Also man bekommt meistens dann halt vom Verein Helme und Handschuhe gestellt und eine Tasche, die man meistens dann wieder am Ende der Saison abgibt, damit wir alle gleich aussehen.
Kannst du nicht mehr über eBay verticken, ja?
Nee, genau. Also nee, in Deutschland bekommt man einfach nichts. Also ich glaube, das ist aber auch in jedem Verein so. Das ist jetzt nicht nur in Ingolstadt der Fall. Ja, deswegen ist Schweden für mich schon ein Schritt in die Professionalität auf jeden Fall.
Kannst du ein bisschen sagen, wie hoch da die Gehälter sind in Schweden? Also ich meine, das ist ja auch nichts, wo man wirklich gut von leben kann. Ne? Vielleicht kommt man irgendwie über die Runden. Ich meine, Schweden ist so ein teures Land. Je nachdem, in welcher Stadt man ist, wird es noch teurer. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ich gehe da ein Jahr hin oder sagen wir mal im besten Fall 5 Jahre und dann habe ich ein schönes Polster und kann davon leben. Ne? Also das ist wahrscheinlich alles, was du da verdienst, geht sofort wieder raus. Ne? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also man bekommt ungefähr genauso viel, dass man einen Monat überleben kann, denke ich mal.
Überleben ist immer gut.
Ja.
Aber und dann, also das ist ja schon mal ein Schritt, ja, das ist ja schon mal gut. Aber also jetzt so von deinem inneren Ansporn, also ich kann mir vorstellen, bist du dann fällst du auf bei einem Turnier, ja, bei einer Weltmeisterschaft, wo ja wirklich bei euch auch alle Spielerinnen dabei sind, ja. Gut, ihr hattet, wir müssen immer ein bisschen einschränken, ihr hattet das direkte Duell gegen Kanada und die USA nicht, also wirklich gegen die absoluten Elite-Spielerinnen, aber es sind bei diesem Turnier alle dabei. Und da positiv rauszustechen, dann auch in einem Spiel gegen Tschechien, gegen die Schweiz, also dazu sagen, du bist auf dem Niveau von denen, die es vielleicht auch so ein bisschen hinzieht. Ja, bei der Schweiz, Alina Müller, die ist ja sehr hoch gedraftet worden an Nummer 2, die spielt in der PWHL, ist natürlich da absolute Galionsfigur dann auch bei den Schweizerinnen. Ksižová zum Beispiel bei den Tschechinnen, die sind ja auch drüben in Nordamerika. Und ich finde jetzt zum Beispiel, klar, ich hatte dann beim Live-Kommentieren immer so ein bisschen leicht getönte Brille, ja, schwarz, rot, gold, aber ich fand ja nicht, dass jetzt zum Beispiel Ksižová deutlich stärker gespielt hat als du oder ihre Reihe jetzt besser gespielt hat als eure Reihe mit Laura Kluge, die aus meiner Sicht auch das Potenzial hat, vielleicht in Nordamerika zu spielen, die auch in Schweden war, schon Eisenschmidt, die schon in Schweden war. Also ist dein Ansporn nicht, boah, also es könnte ja wirklich klappen, da in die PWHL zu gehen und da wirklich dann vielleicht Geld zu verdienen damit und ja, noch 2-3 Jahre echt eine ganz gute Karriere zu haben und dann noch zusätzlich eben die gute Ausbildung, ja, und dann danach weiter einen guten Job zu haben, denke ich mal.
Ja, also, ja, schon. Also, es ist schon auch von mir noch ein Ziel, eigentlich in die PWHL zu kommen. Aber also dadurch, dass ich ja auch zum Beispiel letzte Saison gar nicht gespielt habe, da habe ich ja auch nicht in der Bundesliga gespielt, habe ich mich persönlich halt erstmal jetzt ja auf die Saison konzentriert. Ich war zuerst halt, okay, ich möchte eigentlich nur in Ingolstadt in der Bundesliga spielen und dann mal schauen, wie es wird. Dann hat es ja ziemlich gut funktioniert. Dann wurde ich jetzt zur Nationalmannschaft eingeladen. Dann war ich so, okay, dann konzentriere ich mich jetzt darauf. Aber ich möchte mich halt auch selber noch weiterentwickeln, bevor ich den Schritt in die PWHL wagen will. Und deswegen glaube ich, ist die schwedische Liga für mich eigentlich ein perfekter Zwischenschritt, weil das Niveau dort halt relativ gut ist. Also ich würde sagen, das ist eigentlich die beste europäische Liga, die wir haben im Frauenbereich im Moment. Und da spielen ja auch relativ viele Nordamerikanerinnen. Und genau, dann vielleicht das Jahr darauf, dass man da dann das Ziel irgendwie hat, ja.
Sag mal rein sportlich, was sind dann die Unterschiede? Ich meine, du warst jetzt, also klar, du hast jetzt nicht aktuell da gespielt, aber du hast jetzt auch die WM erlebt und sowas. Ist es so, wie man sich mal vorstellt, alles ist schneller, weniger Zeit und härter, oder gibt es da noch andere Sachen, auf die man achten muss?
Jetzt bei der schwedischen Liga?
Ja, oder halt jetzt bei der WM. Also der Unterschied zur Bundesliga. Weil in der Bundesliga, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, ich glaube nicht, dass ihr da als Ingolstadt jedes Spiel 100% geben musstet, um irgendwie ein Spiel mit 3-2 nach Hause zu würgen. Ne?
Ja, also es war, also klar, jetzt bei der WM kam man zusätzlich noch hinzu, dass die Eisfläche ein bisschen kleiner war als bei uns. Aber also insgesamt ist es einfach deutlich schneller und man muss viel schneller Entscheidungen treffen. Also eigentlich muss man schon gucken, bevor man den Puck hat, wo man ihn gleich hinspielen will, weil sonst ist er wieder weg. Und ja, auch körperlich ist es einfach was komplett anderes. Also wir spielen in der DFL eigentlich komplett ohne Körperkontakt. Also klar hat man manchmal, bekommt man schon Hit, aber die Spielerinnen jetzt bei der WM sind ja deutlich stärker, würde ich sagen. Also ja.
Gefällt dir das? Oder denkst du eher, boah, wehtun muss ich mir auch nicht?
Nee, also ich persönlich spiele gerne mit Körperkontakt. Also ich finde, das gehört irgendwie dazu beim Eishockey. Und irgendwie, also ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt in Deutschland nicht erlaubt ist, weil wir sind alle bei den Jungs irgendwie groß geworden. Und da ist es ja sowieso mit Körperkontakt. Und dann kommt man auf einmal in den Frauenbereich und darf es nicht mehr. Also ja, verstehe ich nicht so richtig.
Würdest du dir da mehr Mitspracherecht auch erhoffen, wenn man so in andere Länder schaut? Also ich bin jetzt gerade so an, also ich glaube, dass das deutsche Eishockey der Frauen jetzt auch in einer Situation ist, wo jetzt die Entscheidung getroffen werden muss, wo entwickelt sich's hin? Na, wenn du siehst, die Tschechinnen, die haben es geschafft, da den Sprung zu machen in Richtung Top 4. Ja, jetzt sind sie nicht Dritter geworden, aber bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, ich habe schon ein paar Mal hier erzählt, ich habe mit der GM gesprochen beim Deutschland Cup, die haben halt einfach diese Training Camps, die Olympic Training Camps, wo sie die Mädchen auch, die jüngeren Spielerinnen zusammenholen und einfach sagen, okay, wir wollen euch eigentlich in dem Alter schon zusammen haben und coachen, bevor es dann irgendwann mal Nationalmannschaften gibt oder ihr verteilt sind auf irgendwelche Städte. Die Schweizerinnen, weiß ich auch von Verbandsseite, die wollen einfach da jetzt richtig investieren. Es gibt Clubs, die richtig investieren. Der EV Zug ist natürlich da so das Paradebeispiel, die jetzt mit, also Lara Stahl hat, glaube ich, 130 Punkte in 17 Spielen gemacht in der zweiten Liga. Die hat sich halt entschieden dafür, als eben dann auch so ein bisschen Aushängeschild in die zweite Liga zu gehen und da eben das voranzubringen und das Geld ist auch mit dabei. Und was mir halt auch auffällt, du hast überall halt einfach Frauen, die da mitsprechen. Ja, also jetzt, in der Schweiz zum Beispiel Karl Lehmann, die da jetzt auch im Verband mitarbeitet. Überhaupt, also die ganzen anderen europäischen Nationen, du hast normalerweise immer eine Frau, die vielleicht idealerweise auch selber gespielt hat, die aber da auch eine Funktion hat, also da eine Funktionärin ist. Und in Deutschland habe ich immer noch so einen Eindruck, ja, es wird halt für die Frauen entschieden. Ja, das ist, eine ist jetzt Körperkontakt, Gitter, ja, also Sachen, wo man vielleicht sagen kann, ja, jetzt, nee, wollen wir nicht, wir wollen es anders haben. Das andere ist aber dann auch, wie entwickelt sich die Sportart?
Ja, also das kann ich nicht so richtig einschätzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt jetzt auch so eine Spielerinnen- und Spielerverbindung, die halt irgendwie auch Mitspracherecht hat. Da sind auch ein paar Nationalspieler mit drin. Also ich glaube, Laura Kluge zum Beispiel. Aber da bin ich nicht so drin, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Aber ich glaube, es entwickelt sich auch schon ein bisschen bei uns in Deutschland. Also wir haben jetzt ja auch zum Beispiel Ronja Jenicke, die als, ich glaube, Women's Development oder so, ist sie da beim DB angestellt. Also die will, dass sie jetzt auch in die Hand nehmen, dass sich die Liga eventuell mal ein bisschen besser aufteilt, damit es halt nicht mehr diese zwei Top-Teams gibt, die gegen alle anderen halt relativ hoch gewinnen. Also dass wir da halt auch untereinander ein bisschen mehr Wettkampf haben. Aber ja, deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig, ich kann dazu nicht so viel sagen.
Ist es überhaupt sinnvoll, diese Liga zu haben mit diesen Vereinen? Ja, also, weil du, also es ist ja wirklich, war jetzt wirklich in der Saison so, also Planegg war jahrelang wirklich richtig gut, dann haben ein paar aufgehört, jetzt sind die halt wirklich unter ferner Liefen in der Liga. Amsterdam ist ganz nette Geschichte, dass man am Wochenende mal nach Amsterdam fahren kann, aber hat halt sportlich auch nicht mithalten können. Bergkamen, also ich finde es ja super, dass diese Vereine was machen und dann halt auch sagen, okay, wir engagieren uns dann. Und das ist ein, also ehrenamtlich natürlich eine Riesenleistung, versteht mich da nicht falsch, aber du hast halt dann trotzdem Ingolstadt gegen Memmingen als Spiele in der Liga, die noch interessant sind. Mannheim und Berlin vielleicht noch ein bisschen. Und in den Playoffs weißt du eh, wie es Finale sein wird. Und ich habe ja mal ein Drittel gesehen von euch gegen Berlin. Das war ja super, wie sich die gewehrt haben. Aber du hast ja von Anfang an gesehen, okay, das klappt halt jetzt einfach nur, wenn die wirklich jeden Schuss wegblocken können, die Torhüterin super aufgelegt ist und dann der eine Konter vielleicht mal rutscht. Also wäre es vielleicht nicht sinnvoller zu sagen, man macht so Auswahlen und macht da die Spiele dann untereinander und sagt trotzdem, man trainiert im Verein und hat da die Vereinsstrukturen, aber hat trotzdem den Vergleich, weil brauchst ja auch unter dem Jahr den Vergleich. Wird ja bei dir jetzt auch so gewesen sein, du kommst zur Weltmeisterschaft und hast halt dann einfach nicht Memmingen, sondern halt einfach nochmal mehr Tempo und hast es aber das ganze Jahr nicht. War ja eh schon stark, dass ihr euch da so schnell dann eben an dieses Tempo gewöhnen konntet.
Ja, also das ist wirklich irgendwie ein bisschen problematisch, weil man halt jedes Mal, wenn man zur Nationalmannschaft fährt, so ein bisschen so gegen eine Wand läuft, hat man das Gefühl, weil man halt einfach nicht dran gewöhnt ist. Man ist ja auch nicht dran gewöhnt, dass man wirklich jedes Spiel 100% geben muss. Also das klingt jetzt doof, aber es ist einfach, ja, wenn man halt nach Amsterdam fährt jetzt zum Beispiel, dann weiß man, okay, das wird jetzt, es reicht auch, wenn ich 60% gebe, in Anführungsstrichen. So, wir werden wahrscheinlich so oder so gewinnen. Und das ist halt so ein bisschen, ja, doof irgendwie. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das besser hinkriegt. Also ich glaube, so wie es halt zum Beispiel in Schweden ist, dass die Vereine oder die Frauenmannschaften an die Männermannschaften gekoppelt sind, das würde auf jeden Fall schon mal helfen, dass da einfach so ein bisschen mehr Professionalität hinter den Vereinen ist. Und dass man da bessere Bedingungen hat, weil ich glaube, dann würden sich auch mehr Nationalspielerinnen dazu entscheiden, woanders hinzugehen. Und wenn die Nationalspielerinnen aufgeteilt wären, dann wären die Mannschaften ja auch gleich gut wahrscheinlich. Also wenn jeder 2 oder 3 Nationalspielerinnen hätte und nicht alle Nationalspielerinnen in Memmingen und Ingolstadt spielen würden.
3 waren aus Mannheim dabei.
Ja. Entschuldigung,
ja. Vier sogar.
Ja, ja, stimmt.
Ja, da sprichst du was Gutes an. Also glaubst du, man hatte sich auch so ein bisschen eingerichtet darin? Also nach dem Motto, ja, ist halt so, läuft's halt und dann kann man nichts anderes machen, dann gehen wir halt aufs Eis, geben 60%. Also ohne jetzt zu sagen, ihr seid daran schuld an der Situation, das natürlich nicht. Aber dass ihr auch so denkt, ja, gut, dann ist es halt so und dann müssen wir halt mit den Sachen leben?
Ja, weiß ich nicht so genau, weil, also, klar, ich hätte mich jetzt auch entscheiden können, irgendwie zu einem anderen Verein zu gehen und nicht nach Ingolstadt am Anfang der Saison. Aber also ich habe mich halt bewusst dafür entschieden, weil ich wusste, okay, da sind die Infrastrukturen halt relativ gut. Da haben wir eine eigene Kabine. So,
das
sind
ja, so ja, ich meine, das muss man den Leuten wirklich nochmal sagen. Also in Memmingen, beim Meister, haben die keine eigene Kabine. Die ziehen sich draußen in einem Container um. Das darf man aber nicht vergessen, ne?
Ja, ich glaube, wir sind mit einer der einzigen Mannschaften in der Liga, die eine eigene Kabine in der Eishalle haben.
Das ist doch absurd. Oder jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Na klar, ihr seid jetzt nicht alles Profis, ne? Aber dass du dir einen Verein aussuchst, weil er eine Kabine hat für Frauen, ich meine, was ist das für ein Zustand, oder?
Ja, das stimmt wohl, ja. Ja. Nee, aber so, das ist die Realität leider im Moment noch. Vielleicht entwickelt es sich ja noch. Es wäre schön auf jeden Fall, aber
München ist ja so ein großes Thema, ne? Gerade jetzt durch diese neue Halle, weil ja nicht nur die große Halle gebaut wird, in der dann die Profis spielen, sondern soll ja auch daneben so eine Halle mit 3 Eisflächen. Und wer am Montag die Eishockeyshow gesehen hat, da war ja Franzi Feldmeier zu Gast und hat Christian Winkler direkt mal gesagt, ja, hier Kollege, ne? Also so ein Frauenteam wäre schon ganz nett und auch hier bei mir in Düsseldorf soll ja wieder was entstehen. Also das ist wahrscheinlich der Weg, ne? Aber München, glaube ich, ist gerade für die vielen, die unten in Bayern spielen, wahrscheinlich schon jetzt so der leuchtende Stern am Himmel, wo alle denken, ach, da gehen wir hin, oder? Oder das wollen wir, so muss es sein, oder?
Ja, ich glaube auch. Also da haben wir auch drüber geredet jetzt während der Nationalmannschaft, dass es echt cool wäre, wenn halt solche Vereine, die dann sowas errichten, dann halt auch eine Frauenmannschaft haben, die sie fördern und irgendwie einen hohen Stellenwert hat bei denen. Ich glaube, das ist halt einfach der Schritt, den wir brauchen, dass die Männervereine da halt den Schritt gehen und sagen, ja, wir fördern die Frauen genauso, wie wir die Männer fördern oder halt wenigstens etwas mehr, als es jetzt der Fall ist. Nämlich jetzt machen sie es halt eigentlich gar nicht.
Ja, absolut richtig.
Ja, und du kannst halt jetzt auch, also aus der Schweiz höre ich, dass die anderen größeren Clubs halt jetzt schon unter Druck sind, weil Zug eben was macht und natürlich auch Geld da reinsteckt. Dann denken sich die anderen, okay, da wollen wir jetzt auch nicht abgehängt werden, ne? Und dann irgendwie, dass du dann von das Bern von Zug oder Zürich von Zug auf die Schnauze kriegt und alle guten Spielerinnen halt dann in Zug sind. Da ist ja nicht nur Lara Stall da, sondern schon noch ein paar mehr Nationalspielerinnen, die sich entschlossen haben, dahin zu gehen und halt den Weg nochmal über die zweite Liga zu gehen. Und wahrscheinlich brauchst du eben diesen Zug, auch in Deutschland, ne? Dass eine Mannschaft sagt oder ein Geldgeber natürlich, ja, verhängt natürlich am Geld zu sagen, okay, wir machen das jetzt und dann müssen die anderen irgendwie nachziehen.
Ja, das denke ich auch. Also sobald eine Mannschaft oder ein Verein damit anfangen würde, würden, glaube ich, andere auch mitziehen. Also das denke ich auch und das wäre ja auch irgendwie wünschenswert, dass man ja wenig, also genau, dass halt einer damit anfängt, dann sehen das andere und denken so, ja, okay, das ist halt irgendwie ganz cool. Und ich glaube halt auch, dass wenn es so mehr Förderung geben würde, dass sich die Leute auch dafür interessieren würden. Also man hat es jetzt ja auch bei der WM gemerkt, irgendwie Medien waren da. Viele haben sich die Spiele angeguckt auch. Also es ist nicht so, als wenn das überhaupt niemanden interessieren würde. Deswegen glaube ich, würde sich das halt auch schon lohnen, da irgendwie zu investieren. Mhm.
Wie seid ihr damit umgegangen, jetzt mal unabhängig davon, dass man vielleicht mehr Interviews gibt oder überhaupt mal Interviews gibt, aber ich habe jetzt auch so, hast du ein Instagram und dann auf einmal ZDF Sportstudio, oh, da sehe ich auf einmal Abstreiter, oh, da sehe ich auf einmal Emily Nix. Sportschau hat natürlich jetzt auch bei Instagram einen eigenen also Sportschau F-F, also einen eigenen Frauen-Account, also einen Account nur für Frauensport. Aber da habe ich die letzten Jahre, also selbst vom Männer-Eishockey nicht so viel gesehen und jetzt auf einmal mit diesem Turnier, klar ist Abstreiter da auch wieder, die steht da immer natürlich vorn, weil man auch über die Geschichte ganz gut erzählen kann, ja, da kann man jetzt Geld verdienen, aber ja, wie seid ihr damit umgegangen, dass ihr gesehen habt, okay, wir werden jetzt tatsächlich auch gesehen?
Ja, das war, ich glaube, alle fanden es einfach nur cool, ehrlich gesagt, also wir haben damit im Vorhinein überhaupt nicht gerechnet, ehrlich gesagt, dass es überhaupt ja so präsent sein wird in Deutschland, aber ja, es ist ja auf jeden Fall, also ich glaube, es hatte auch natürlich was damit zu tun, dass wir so erfolgreich waren in der Vorgruppe sozusagen, in der Gruppenphase, aber ja, das war auf jeden Fall cool, also das so zu erleben, man hat sich irgendwie ja gefühlt wie ein Profi in Anführungsstrichen. Ja, und das ist ja, ne, war cool.
Lass mal nochmal zur Nationalmannschaft ein bisschen zurückkommen. Also das eine ist ja der sportliche Erfolg, den ihr gehabt habt. Nochmal, 5. Platz war absolut drin. Können wir vielleicht dann auch nochmal kurz sprechen, woran es dann am Ende gelegen hat. Aber ich würde auch ganz gern so ein bisschen über das Zusammengehörigkeitsgefühl sprechen. Weil das haben wir eigentlich bei allen Turnieren, das ist immer vorher heißt, ja, dann kommt irgendwie eine Pressemitteilung, auch bei den Männern, ja, Stimmung ist gut. Ja, du sprichst mit dem Pressesprecher, sagt, ja, Stimmung ist echt, also so eine Stimmung habe ich noch nie erlebt. Ja, ist echt wirklich gut.
Letztes Jahr war schon geil, ja, aber dieses Jahr ist noch mal,
ja. Und dann verliert, dann irgendwie faut's Deutschland raus, dann hörst du, ja, die Stimmung war doch nicht so geil. Oder wenn du halt natürlich dann Silber holst, wie die Männer letztes Jahr, natürlich ist die Stimmung dann gut. Also er können auch nur Stinkstiefel in der Kabine setzen, also wenn du dann Silber holst, und die Stimmung ist nicht gut, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie haben wir das schon gemerkt bei euch, jetzt auch die letzten Jahre eigentlich schon, oder? Dass da schon was zusammengewachsen ist und dass das gut funktioniert.
Ja, die Stimmung war gut.
Vielen Dank, Frau Pressesprecherin.
Sie hat es gerade übrigens, muss ich euch sagen, sie hat gerade auf den Zettel runtergeschaut, das hatte ja nämlich, das musste sie noch unterbringen. Also Vorgabe vom DEB, Stimmung war gut, abgehakt.
Ja. Ja, Quatsch. Da war Penny-Werbung noch auf dem Zettel drauf, habe ich gesehen.
Nee, tatsächlich, also wir haben einfach eine super Mannschaft gehabt. Also dadurch, dass wir uns alle einfach richtig gut verstehen und irgendwie alle miteinander klarkommen. Und es ist so, es ist wirklich nicht so, als hätte es irgendwie Grüppchen innerhalb dieser Mannschaft geben würde, sondern es ist wirklich, man kommt zum Beispiel in Essensraum und es ist egal, wo ich mich hinsetze, weil ich weiß, ich kann mich mit jedem gut unterhalten. Und ich finde, sowas ist halt super wichtig. Und auch so insgesamt, also klar haben wir so eine Leadergruppe mit unserer Kapitänin und den Assistenten, aber es ist trotzdem überhaupt keine Hierarchie in der Mannschaft. Und das, glaube ich, auch einfach richtig wichtiger Punkt, dass wir alle so auf einer Ebene sind und irgendwie, falls irgendwas ist, weiß man, mit wem man drüber reden kann. Und das war einfach ja richtig schön. Und auch so in unserer Freizeit, also wir hatten ja, wir waren ja in so einem Hotel, das war ungefähr eine halbe Stunde von Utica entfernt und da war nichts. Also wir waren mehr oder weniger.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, bei den Drohnenflügen, ja, ist doch die, also die geilste Stadt, die ich je gesehen habe, Utica. Ne? Also nee, das fürs also ich, wenn du irgendwelche Berater oder so, die Teambuilding machen, dann musst du denen empfehlen, macht diesen Kurs in Utica, weil da musst du dich als Team bilden, weil es gibt keine andere Möglichkeit, was zu machen.
Das wollte ich gerade sagen, wenn man diese, wie witzig die Drohnenbilder anspricht, wenn man die gesehen hat, so Anfang des Drittels, Ende des Drittels, also das war ja die hässlichste Stadt der Welt, oder? Also ich meine, du musst jetzt an niemanden irgendwie vor den Bus schubsen oder so, aber meine Güte, was habt ihr denn da gemacht außerhalb der Eisfläche und außerhalb vom Hotel?
Ja, das war genau, das ist so ein bisschen das Problem gewesen. Also man konnte da eigentlich nichts machen, außer im Hotel sein. Und ja, aber wir hatten halt trotzdem eigentlich nie Langeweile. Also wir haben, glaube ich, in der Zeit 3 2000er-Puzzle gepuzzelt mit der Mannschaft.
Fantastisch. Jetzt müssen wir erstmal die Motive wissen, bitte.
Also das eine war ein Casino. Das andere war, das waren einfach so Farbkleckse. So, ja, bunte Farbkleckse. Und das dritte, das war, glaube ich, eine Landschaft.
Achso, ich dachte, der klassische Eiffelturm oder so.
Nee.
Hat er nicht gehabt.
Ja, und da haben wir immer fleißig gepuzzelt. Es war auch irgendwie ganz lustig, dass das Staff-Team und die Coaches haben da auch manchmal mit gepuzzelt. Also jeder, der irgendwie mal Langeweile hatte, hat irgendwie gepuzzelt. Und ja, keine Ahnung, da haben wir Spiele gespielt und also so wirklich irgendwie so Activities gemacht.
Ein bisschen Schullandheim, ja?
Ja, genau, so ein bisschen so eine Klassenreise. Aber, nee, aber deswegen, also wir haben uns einfach richtig gut verstanden. Niemand hat sich irgendwie gestritten und es war einfach immer positive Stimmung und das ist, glaube ich, auch was Besonderes. So.
Ja, da war ja ein Casino auch irgendwie an einem Hotel angeschlossen. Da hatte ich auch so ein bisschen die Befürchtung, weil also du kannst sonst nichts machen in diesem Utica, außer irgendwie Eishockey spielen und zocken und nicht, dass irgendwie
die großen Gehälter verzocken, meinst du?
Sie kam als Nationalspielerin und ging als Spielsüchtige, weil es die einzige Möglichkeit war.
Sie kam so mit wenig und ging mit gar nicht.
Nee, aber du hast jetzt die Mannschaft angesprochen, die Spielerinnen. Über Jeff McLeod würde ich noch ganz gern sprechen. Also da würde ich jetzt auch wieder sagen, schon krass, dass du 2024 bei der Weltmeisterschaft, also vielleicht lege ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ich würde jetzt mal sagen, die These aufstellen, erstmals eigentlich einen Bundestrainer hast, der wirklich dafür geeignet ist und wirklich Bock darauf hat. Also das hat dann auch sehr, sehr lange gedauert. Das wäre jetzt so meine Kritik auch. Ne? Aber andererseits auch positiv gesehen, ich denke, das ist ein absoluter Segen für die Mannschaft, ne? dieser Bundestrainer, der letztes Jahr schon als Assistent dabei war und da, finde ich, schon Impact hatte und jetzt eben ja der Head Coach ist und anscheinend genau da sein ist, wo er sein will. So.
Ja, absolut. Also er ist wirklich ein guter Coach, meiner Meinung nach. Also und auch sehr irgendwie ja professionell, würde ich sagen. Also man weiß genau, was er von einem verlangt und ist aber auch immer da, wenn man irgendwie mal über irgendwas reden möchte oder so, dann kann man das auch immer machen. Also das war auf jeden Fall auch wichtiger Baustein gewesen dafür, dass wir so eine gute WM spielen konnten. Ja.
Ja, hat auch halt einfach viele Perspektiven. Ne? Also einerseits selber gespielt, Trainer jetzt, Vater von einer Eishockeyspielerin, die mit dir in Ingolstadt spielt, Lea, und natürlich auch eines Eishockeyspielers mit Gregor. Also kennt da so eigentlich so, ja, alle Sichtweisen auf die Sportart fast, würde ich sagen.
Ja, genau. Also ich glaube auch, es ist ziemlich wichtig, dass er auch eine Tochter hat, die bei uns in der DFL gespielt hat. Weil, also nicht nur, dass sie Eishockeyspielerin ist, sondern auch, dass sie bei uns gespielt hat. Dadurch hat er, glaube ich, genau gewusst, okay, was passiert eigentlich in der DFL. Das ist ja, das kann man ja nicht wissen, wenn man es nicht so miterlebt, wie wir es miterleben, weil man kriegt es sonst einfach nicht mit, was so passiert. Und deswegen, ja, das ist schon cool. Also auch so seine Erfahrung, die er mitgebracht hat als ehemaliger Profi. Klar, der weiß, wie sich's anfühlt, ein Turnier zu spielen, wie was man durchmacht, was dein Körper durchmacht sozusagen. Und ja, das ist schon wichtig, glaube ich.
Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal ja auf dieses Spiel gegen die Schweiz schauen oder auf das Turnier konkret. Was würdest du sagen, hat gefehlt? Könnte man natürlich jetzt einfach sagen, wenn die Scheibe von Laura Kluge drüber rutscht, ne? Und also ich sage das hier nochmal, die hat da nichts falsch gemacht, die hat das komplett richtig gespielt, zwar auf eine Situation, der Pass kommt zur richtigen Zeit, sie fährt dann nicht irgendwie ums Tor rum, sondern geht genau dahin, wo man hingehen muss. Sie ist halt einfach ein Bruchteil einer Sekunde zu spät und Lara Christen hat diese mega Rettungsaktion, kann man vielleicht auch anders umdrehen, war super gemacht von Christen, die das Tor verhindert. Aber wenn die Scheibe reingeht, seid ihr natürlich Fünfter. Ich würde gerne über eine andere Phase des Spiels noch sprechen mit dir, nämlich nach diesem Check von Selina Haider an Brändli, der Torhüterin der Schweiz, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt geht da die Nummer 1 runter, müsste eigentlich ja fast zum mentalen Vorteil sein für euch. Aber irgendwie die Minuten danach hat die Schweiz aus diesem Ausfall ihrer Torhüterin eigentlich viel mehr gezogen und hat da Druck gemacht. Ist es vielleicht dann doch noch auch der letzte mentale Schritt, den ihr, finde ich, teilweise schon gegangen seid bei diesem Turnier, aber man hat da gesehen, also ihr wart spielerisch in der Breite, wart ihr besser, unter dem Strich haben Müller und Stalder dann einen Unterschied gemacht, für die Schweizer auch nichts Neues natürlich, aber ich denke, wenn ihr da nochmal draufgegangen wärt sozusagen, dann hätte es vielleicht schon in der regulären Spielzeit geklappt gegen die Schweiz. Ist natürlich jetzt auch hier aus meinem, ja, vom Bildschirm, aus meinem Bürostuhl dann, ja, mit meinem Headset auf dem Kopf natürlich leicht zu sagen, aber sag mir, wie sich's auf dem Eis angefühlt hat.
Ja, also die Situation mit der Brändli, das war so ein bisschen schwierig, weil erstmal wusste man nicht so richtig, kriegen wir jetzt noch eine Strafe dafür oder was ist überhaupt los? Dann war ja relativ lange Zeit erstmal Behandlung, ist sie doch runtergegangen. Ja, und Jeff meinte auf der Bank so, ja, ist egal, wir spielen jetzt weiter und wir müssen jetzt oft aufs Tor schießen, weil die Torhüterin ist kalt. So, das war unser Ziel, als wir dann wieder aufs Eis gegangen sind. Ich glaube, ich war da, glaube ich, auch direkt dann auf dem Eis. Also es hat ja irgendwie nicht so richtig geklappt. Auf jeden Fall war die Schweiz da irgendwie dann am Drücker. Und ich glaube einfach, die Schweizer sind einfach eine mental wirklich starke Mannschaft. Und das waren die auch irgendwie schon immer. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Aber ja, ich meine, kann das nicht so richtig sagen, wo dran es jetzt lag, dass wir dann da irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen erstmal eingebrochen sind. Weil wir sind dann ja auch wieder zurückgekommen. Aber so hat es sich auf jeden Fall auch angefühlt auf dem Eis, ohne dass man jetzt sagen könnte, woran es genau gelegen hat.
Man kennt das ja manchmal, dass Mannschaften, die irgendwie einen Rückschlag erleiden, dann noch enger zusammenrücken. Ne? Also auch aus anderen Sportarten gibt es ja immer diese Sachen, dass irgendwie im Fußball kriegst du eine rote Karte, aber auf einmal spielt die Mannschaft mit 10 Leuten besser. Ne? Also vielleicht war es ein bisschen bei den Schweizerinnen ähnlich. So hat der Motto, oh Gott, jetzt müssen wir noch mehr zusammenrücken. Und ihr habt vielleicht auch unbewusst gedacht, ja gut, jetzt läuft's. Ne? Man weiß es nicht.
Ja. Ja, das könnte natürlich sein. Also es ist, ja, es ist einfach ärgerlich, weil man ist aufs Eis gegangen und das ist ja jetzt, kann man ein Tor schießen oder jetzt ist die Chance da, dass man, also nicht, dass die andere Torhüterin irgendwie schlecht ist, aber sie war halt einfach kalt und so ja, plötzlich ins Tor gekommen und das muss man eigentlich ausnutzen. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht, aber ja, das ist halt so.
will natürlich nicht so negativ rausgehen. Ganz spezielle,
der Wetter muss immer positiv
sein. Nein, ich habe eine ganz spezielle Frage überlegt, lang nach drüber nachgedacht.
Bobby Orr, das wäre jetzt schon bei Gretzky. Oder was machst du?
Nee.
Auch ein Y.
Emily, was wünschst du dir für dich persönlich jetzt die nächsten Jahre im Eishockey, aber natürlich auch für das Eishockey der Frauen grundsätzlich in Deutschland, aber auch international?
Ich wünsche mir, dass sich das weiterhin so gut entwickelt. Ich glaube, wir sind da also weltweit eigentlich auf einem sehr guten Weg gerade. Es war vor 5 Jahren definitiv anders. Und man hat das Gefühl, dass so alle Länder irgendwie jetzt gerade dabei sind, zu sagen, da müssen wir irgendwie investieren. Das ist eine Sportart, die irgendwie im Kommen ist. Und dass es so weitergeht auf jeden Fall. Und gerade in Deutschland halt da auch noch ein bisschen mehr vielleicht gemacht wird. Und sportlich gesehen wünsche ich mir natürlich, dass wir uns qualifizieren für die Olympischen Spiele 2026.
Das wäre echt aber was, ne? Erzähl mal den Leuten, die es nicht wissen, mal kurz das Prozedere. Ist wieder ein Turnier, ne?
Genau, ja. Das ist, glaube ich, jetzt 2025, ist ein Qualifikationsturnier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ein paar Mannschaften sind schon qualifiziert. Ich glaube, die ersten 6, ich bin mir nicht sicher. Also ein paar sind schon direkt qualifiziert, das geht nach der Weltrangliste.
Plus Gastgeber wahrscheinlich, ne? Italien wird wahrscheinlich dabei sein, ne?
Genau, ja. Und wir sind aber auf der Weltrangliste nicht so hoch, dass wir direkt qualifiziert sind. Und deswegen müssen wir noch ein Qualifikationsturnier spielen, um uns dann einen Platz zu sichern.
Aber das ist dein großes Ziel, denke ich auch mal, oder? Das ist, muss man sagen, gut, das kann sich jetzt in den nächsten Jahren so entwickeln, dass man die Sportart als Frau auch professionell ausüben kann oder semi-professionell vielleicht in mehr Ligen. Aber das muss ja dann, wenn du alle 4 Jahre die Möglichkeit hast, dann Olympia zu spielen, muss ja dann das immer so in diesem Zyklus, wie es so heißt, im olympischen Zyklus immer das Ziel sein und das, auf was man hinarbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch daran, das letzte Mal war ja 2014 die Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft dabei. Das ist jetzt ja auch schon 10 Jahre her. Und das habe ich damals mit 15 halt von zu Hause aus verfolgt. Und da war das schon mein Ziel. Und jetzt hat es ja zweimal nicht geklappt. Und ich denke mal, es wird jetzt definitiv Zeit, dass wir das wieder schaffen.
Wir sagen, Emily Nix schießt Deutschland zu den Olympischen Spielen im Bobby Orr-Style am besten.
Genau, quer auf dem Eis liegend. Oder in der Luft liegend vielmehr.
Ja, ich hoffe es.
Emily, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen über deine Karriere und über diese Weltmeisterschaft. Alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Wir haben zu danken. Dankeschön.
Und euch auch danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, es kann schon immer am Tag darauf sein bei den 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen. Ciao, ciao!